was der Bürger nicht wissen durfte
und die Politik verheimlichte,
folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mütterischen Osten. Heute werden wir uns im Zusammenhang mit dem Fall von Werner Stiller, den wir das letzte Mal hatten, um den letzten Menschen kümmern, der in der DDR vor Abschaffung der Todesstrafe 1987 hingerichtet worden ist. Und zwar wird es um Werner Teske gehen. Werner Teske ist geboren am 24. April 1942 in Berlin und ist eigentlich, könnte man sagen, relativ angepasster DDR-Bürger gewesen. Also ist jemand, der in der DDR studiert hat. Er hat an der Humboldt-Universität in Berlin Finanzökonomie studiert. Er war dann anschließend als wissenschaftlicher Assistent und Oberassistent tätig, hat also versucht, eine wissenschaftliche Laufbahn anzustreben, was ihm aber versagt worden ist. Er hat zwar 1969 noch promoviert, also war praktisch ein relativ gut ausgebildeter Mann, den man in der DDR durchaus brauchte. Er hat allerdings schon ab 1967 für das MFS gearbeitet, das ist da angeworben worden, und ist 1969, als so klar war, seine wissenschaftliche Laufbahn läuft nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, für die MFS, also für das Ministerium für Staatssicherheit, hauptamtlich tätig geworden und hat in der Hauptverwaltung Aufklärung in der Wirtschaftsspionage gearbeitet, und zwar im westlichen Ausland. Also ähnlich wie Werner Stiller letztes Mal haben wir wieder jemanden, der praktisch im System der DDR, im System des Ministeriums für Staatssicherheit, sehr weit oben steht. Es ist aber so, der Werner ist nicht so ganz der DDR-Bürger, den man sich so vorgestellt hat. Er ist jemand, der zwar linientreu ist, aber sich mit dem System, also er ist nicht jemand, der sich in dieses System einfügen kann. Und er beginnt ab Mitte der 1970er Jahre in etwa erhebliche Zweifel am politischen System der DDR und auch seiner Arbeit in dem System zu entwickeln. Er beginnt dann auch teilweise mal ein bisschen zu trinken und sowas. Das ist alles, geht alles so ein bisschen einher damit. Und er spielt eben mit dem Gedanken, sich in die Bundesrepublik abzusetzen und möchte eben als mögliche Mitgift oder als Geschenk für den Frontwechsel geheime Unterlagen mitbringen. Er hat über viele, viele Jahre schon einige Unterlagen aus seinem Bereich, also in der Hauptverwaltung Aufklärung, in der Wirtschaftsspionage, schon Sachen mitgenommen und die ein bisschen angehäuft. Und man muss natürlich dazu sagen, der Fall läuft jetzt, nachdem der Werner Stiller übergelaufen ist. Und ich hatte euch das letzte Mal schon erzählt, dass nach dem Überlauf von Werner Stiller dieses System innerhalb des MFS sehr, sehr viel höher gezogen worden ist. Und man hat die Leute eben mehr überprüft und hat eben mehr Fallstricke gemacht, damit man wirklich mögliche Überläufer oder mögliche, ja, potenzielle Menschen, die gefährlich werden können für das Ministerium für Staatssicherheit, eben, ja, besser rausfiltern konnte. Ne? Man hatte zum Beispiel den Markus Bolf jahrelang als Mann ohne Gesicht gehabt, also als Chef vom Ministerium für Staatssicherheit. Durch den Überlauf von Werner Stiller konnte man dem Mann ohne Gesicht ein Gesicht geben. Das war praktisch eine der größten Schlappen, die praktisch das Ministerium für Staatssicherheit in seiner gesamten Laufbahn einstecken musste. Und das wollte man eben unbedingt verhindern. Man muss dazu sagen, der Teske, sagte ich ja schon, der ist nicht so ganz systemkonform. Also er ist zwar linientreu, aber er passt in dieses System nicht. Das zeigt zum Beispiel auch, dass sein Panzerschrank, den er innerhalb seiner Arbeit als praktisch so für seine persönlichen Sachen zur Verfügung gestellt bekommen hat, völlig chaotisch ist. Und dass, ja, diese Überprüfung, ob jetzt irgendwelche Dokumente bei ihm fehlen oder so, fast unmöglich ist. Es ist einfach so, dass man diese Dokumente gar nicht als Inventar führen kann, weil sie einfach so durcheinander sind, dass das einfach nicht funktioniert. Stutzig werden die Leute allerdings, dass man bei der Überprüfung von Geldern, die das Ministerium für Staatssicherheit an Informanten zahlt, bei Überprüfung da feststellt, irgendwie passt da was nicht zusammen, irgendwie stimmt das nicht. Es ist so, dass sich herausstellt, dass Observationsgelder, die eigentlich an Informanten gehen sollten, veruntreut worden sind. Es kursieren dann Summen im Raum zwischen 20.000 und 21.000 Mark der DDR. Nee, es stellen sich dann Summen raus zwischen ja, so um die 21.000 Mark der DDR und 20.000 deutsche Mark. Also, na, man hatte die harte Währung war auch mehr wert. Und diese Summen fehlten irgendwie, die waren als Fehlbeträge, die konnte man nirgendwo zuordnen. Und fielen aber in den Bereich von Werner. Deswegen war das ein bisschen schwierig. Und so wurde der Werner Teske ab dem 4. September 1980 gegen Abend als konspiratives Objekt geführt. Das heißt also, man hat ihn beobachtet. Man hat praktisch die eigenen Leute bespitzelt. Und man hat zudem noch eine interne Ermittlung durchgeführt. Die lief bis 11. September 1980. Und als man in der Wohnung von dem Werner Teske dann eine Untersuchung machte, hat das Ministerium für Staatssicherheit auch viele entwendete Akten von ihm gefunden. Es ist so gewesen, der Teske ist ja schon praktisch im Vorfeld praktisch hops genommen worden. Er hat dann an dem 11. September, wo er noch praktisch in der internen Ermittlung war, gegen 2 Uhr morgens gestanden, er hätte ab 1978 in etwa an eine Flucht in die Bundesrepublik gedacht. Also es ist nicht, es ist nur der reine Gedanke. Ich stelle das so direkt raus, weil das dann wichtig wird später. Und er hat dann auch dem Ministerium für Staatssicherheit preisgegeben, wo eben er die entwendeten Akten versteckt hat, die er eigentlich mitnehmen wollte, um das praktisch als Gastgeschenk für den Klassenfeind, wie man in der DDR zur BRD sagte, zu haben. Man muss dazu sagen, das Ministerium für Staatssicherheit hat natürlich diesen Prozess geheim gehalten. Es war praktisch so, dass die ganze konspirative Aktion, die da stattfand und auch die ganzen Ermittlungen praktisch unterm Deckmäntelchen des MFS liefen. Und auch als man den Prozess vom ersten Militärsenat des obersten Gerichtes der DDR anschob, wurde das geheim gehalten. Es ist praktisch so, dass man den Werner Teske wegen vollendeter Spionage im besonders schweren Fall in Tateinheit mit Fahnenflucht und in Gänsefüßchen mit den ungesetzlichem Grenzübergang oder Grenzübertritt, besser gesagt, Gänsefüßchen raus, angeklagt hat. Obwohl man sagen muss, dass ihm weder die Spionage noch die Fahnenflucht noch ein Grenzübertritt eindeutig nachgewiesen wurden und eindeutig nicht vollendet waren. Deswegen hatte ich das vorhin schon so ein bisschen rausgestellt. Und in Recht der DDR war es so, dass man eigentlich die Todesstrafe nur für vollendete Delikte vorgesehen hatte. So war eigentlich die Rechtsprechung, die gängige Rechtsprechung, also war eigentlich die Rechtsprechung, die dann am 12. Juni 1981 erfolgte, rechtswidrig, weil dort wurde der Werner Teske zum Tod durch einen unerwarteten Nachschuss verurteilt. Das war selbst im Sinne des DDR-Rechts unmöglich und rechtswidrig. Man nimmt an, also jetzt in der Rückschau, dass Grund für diese Härte im Urteil die zuvor erfolgreiche Flucht von Werner Stiller war. Also wie gesagt, wenn euch dieser Fall Werner Stiller interessiert, hört mal ins letzte Mal rein. Da habe ich den Fall praktisch als Basisfall für heute und fürs nächste Mal genommen. Man hat natürlich einen Gnadengesuch gestellt. Das hat praktisch jeder versucht. Wie gesagt, ich kenne keinen Fall von den ganzen hingerichteten Personen der DDR, wo ein Gnadengesuch wirklich einen Erfolg hatte. Wurde dann der Werner Teske in die Vollzugsanstalt Leipzig überführt. Man hatte ja in der ehemaligen Hausmeisterwohnung die zentrale Hinrichtungsstätte der DDR errichtet praktisch. Und der Abteilungsleiter der Strafvollzugseinheit Leipzig, der Hermann Lorenz, der ist uns schon ein paar Mal begegnet in unserem Podcast, hat dann mittels einer Pistole vom Typ Walther P38 mit aufgesetzten Schalldämpfer den unerwarteten Nachschuss vollstreckt. Für die, die den Podcast jetzt noch nicht so lange verfolgen, bis 1968 wurde in der DDR die Guillotine verwendet. Also es stand zum Beispiel in Dresden eine Guillotine, die schon zu Zeiten des Nationalsozialismus verwendet worden ist, um Todesurteile zu vollstrecken. Es ist dann so gewesen, dass die Guillotine eben in gewissen in gewissen Momenten versagt hat. Also man hat praktisch Leute eben mehrfach köpfen müssen, weil es einfach nicht funktioniert hat oder die Guillotine stumpf war oder sowas. Und man ist dann irgendwann dazu übergegangen, einen sogenannten unerwarteten Nahschuss abzugeben. Das heißt, man hat praktisch den Henker mit einer Pistole ausgestattet. Wie gesagt, in dem Fall war es eben eine Walther P38 und hat ihn praktisch in den Vollstreckungsrahmen geschickt. Dieser unerwartete Nahschuss wird praktisch von hinten durchgeführt und unmittelbar nach Betreten des Vollstreckungsraums. Also im Fall von Werner Teske soll es wohl so gewesen sein, so steht es zumindest im Protokoll der Hinrichtung, dass man dem Teske mitgeteilt hat, dass Gnadengesuche abgelehnt wurden und ihre Hinrichtung steht unmittelbar bevor. Das Protokoll dieser Hinrichtung hat die Bundesstelle für die Stasi-Aufarbeitung praktisch zur Verfügung gestellt. Ich werde euch auch im Blog dann noch 4 Dokumente zur Verfügung stellen. Also die Einlieferungsanzeige vom 11. September 1980, die Kerbenloch-Datei vom 11. Juni 1981, auf dem eben eine lebenslange Haft erst vermerkt war. Dann das Todesurteil vom 12. Juni 1981 und eben das Protokoll zur Vollstreckung der Todesstrafe vom 26. Juni 1981, was dann auch gleichzeitig das Todesdatum von Werner Teske ist. Es ist so gewesen, dass diese Hinrichtung natürlich innerhalb des Ministeriums für Staatssicherheit streng geheim gehalten worden ist. Man hat praktisch die Leiche, wer wie gesagt den Podcast noch nie länger folgt, die Leichen wurden anschließend in ein Krematorium gebracht. Meist wurde dann auf den Totenschein Herzversagen oder Lungenembolie oder irgend sowas geschrieben. Also praktisch eine natürliche Todesursache. Die Leichen wurden kremiert und in dem Falle auf den Leipziger Südfriedhof gebracht und dort beigesetzt. Als dann enge Familienangehörige nach dem Werner suchten, wurde ihnen dann eben gesagt, ja, er sei beim Unfall ums Leben gekommen und man hat weitere Nachforschung verboten. Man muss dazu sagen, Werner Teske war, ich habe ja schon gesagt, ein linientreuer Mensch. Er hatte eine Frau und ein Kind. Und die Witwe Sabine und auch die Tochter mussten aus Berlin wegziehen. Die haben vom Ministerium für Staatssicherheit neue Identitäten erhalten und wurden verpflichtet, über die Umstände des Todes von Werner Teske sowie über die Vergangenheit zu schweigen. Ich habe in einem anderen Zeitungsartikel gelesen, dass die Sabine sogar im Unklaren gelassen worden ist, was mit ihrem Mann passiert ist. Dass sie erst nach der Wende erfahren hat, was überhaupt passiert ist und dass sie praktisch ihren Mann noch in DDR-Haft einfach vermutet hat. Also das ist nicht so ganz klar. Das ist sowieso immer so ein bisschen schwierig, weil meist die Hinterbliebenen dann nicht so die Öffentlichkeit suchen. Man muss dazu sagen, der Werner Teske ist rehabilitiert worden und zwar schon 1993 hat man das Urteil annulliert, da es mit den rechtsstaatlichen Prinzipien nicht vereinbar gewesen ist. Ich hatte euch ja vorher schon gesagt, eigentlich nach DDR-Recht ist dieses Urteil völlig unverhältnismäßig schon, weil die Planungen, die Werner Teske angestellt hat, zu keinem Zeitpunkt über das Versuchsstadium hinausgekommen sind. Also es war zwar mal so gewesen, hat man dann später in den Akten gefunden, dass er mal am Bahnhof gestanden hat mit einem Bündel Akten und überlegt hat, ob er jetzt den Zug nimmt und praktisch nach West-Berlin übersiedelt. Er hat es aber nie durchgezogen. Er ist immer wieder zurück zu seiner Frau und seiner Tochter. Und hat die Akten einfach nur in der Wohnung gelassen. Also man kann wirklich von einem Versuch oder von einem Rücktritt sprechen. Und genau das hat eben auch der Verteidiger von Teske versucht. Er hat praktisch immer wieder gesagt, es ist nur ein Versuchsstadium. Er hat nur Planungen gehabt, er hat sie nicht umgesetzt. Und deswegen kann man hier kein Todesurteil aussprechen, was dann aber im Endeffekt ausgesprochen worden ist. Interessant ist für euch vielleicht noch, dass im Zusammenhang mit dem Fall von Werner Teske 1998 vom Berliner Landgericht ein DDR-Militärrichter und ein Militärstaatsanwalt, die eben auch an der Verurteilung von Werner Teske mitgewirkt haben, wegen Totschlags und Rechtsbeugung bzw. Beihilfe zu jeweils 4 Jahren Haft verurteilt wurden. Ich meine, im Endeffekt bringen die das nicht wieder, aber das zeigt, dass eben die nach der Wende eben versucht worden ist, das Unrecht, was in der DDR passiert ist, wenigstens ein bisschen abzumildern oder gerade zu rücken. Wie gesagt, deswegen ist auch das Urteil annulliert worden, wobei es ihm nichts bringt, aber es ist eben nicht so, dass er als Straftäter geführt wird. Vielleicht ist auch noch für euch interessant, dass sich das Filmtrauma Nachschuss aus dem Jahr 2021 von der Lebensgeschichte von Werner Tiske hat inspirieren lassen. Also wer den Film mal irgendwann sehen möchte, das ist ein Filmdrama von Franziska Stünkel, das am 12. August 2021 in die deutschen Kinos kam und ist eben inspiriert von Werner Tiske, dem letzten Hinrichtungsopfer der DDR. Ja, handelt praktisch wirklich dieses ganze Leben so ein bisschen ab, eben auch wie er dann eben in die Hauptverwaltung kommt, in die Hauptverwaltung Aufklärung und eben dann da besetzt wird und so. Im Film heißt im Übrigen der Werner Tiske Franz Walter. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ist natürlich klar, dass die ein bisschen was abgeändert haben, um da nicht so ganz, sage ich mal, so ganz nah ranzukommen. Natürlich wird hier auch natürlich der Überläufer Werner Stiller gestriffen. Von 1979. Der heißt im Film Schulter. Also wenn ihr den Film mal sehen wollt, der ist ganz interessant gemacht. Ist auch sehr nah an der Biografie dran. Deswegen würde ich euch den auf jeden Fall mal ans Herz legen. Für unsere Social Medias werde ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, was diese alten Akten angeht. Ich werde einen kleinen Blogbeitrag für euch dazu machen. Da seht ihr, könnt ihr die vier Sachen, die ich euch vorhin schon sagte, also Todesurteil, Einlieferungsanzeige, Kerblochkarte und eben auch das Hinrichtungsprotokoll euch angucken. Es gibt jetzt nicht so wirklich große Bilder zu ihm. Also ich werde auch nicht so ganz viel an Bildmaterial haben. Verlinke euch aber, wie gesagt, den Blogbeitrag, wenn euch der interessiert. Und eventuell, also ich bin ja nicht so für Gräber öffentlich stellen. Vielleicht werde ich euch aber die Unterschrift, es gibt ein Bild seiner Unterschrift, vielleicht werde ich euch das einfach bei uns in die Social Medias packen und darauf hin verweisen. Wie gesagt, ich fand es einfach, dass man gerade das letzte Opfer, was in der DDR praktisch vollstreckt worden ist, da auf jeden Fall mal beleuchten sollte. Es ist jetzt nicht der große Knall. Wie gesagt, diese Spionage-Geschichten sind eben immer sehr viel unter dem Deckmännchen gehalten worden. Auch der Fall Werner Stiller auf jeden Fall. Und ich habe mir aber gedacht, da der so eng praktisch mit den zwei Nachfolgenden, also dem heutigen und dem nächsten, verquickt ist, machen wir das als drei Teile und dann habt ihr das zusammen. Also wie gesagt, wenn ihr den Werner Stiller hören wollt, hört mal ins letzte Mal rein. Und wir werden das nächste Mal noch jemanden in diesem Ministerium für Staatssicherheit haben, der ebenfalls eine Tendenz hat, überzulaufen, um dann den Komplex abzuschließen. Und dann werden wir mal gucken, was wir weitermachen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende, also Restwochenende oder eine schöne Woche, einen schönen neuen Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Lasst es euch gut gehen. Trinkt ausreichend, es ist wirklich warm. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Und ich sage bis dahin tschüss.